Heute erzähle ich Christina von Florence Nightingale, Symbolfigur der modernen Krankenpflege und eine begnadete Statistikerin. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch, Melli.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Melli und Christina.
Hallo Christina.
Hallo meine liebe Schwester.
Schön dich zu sehen. Auch heute sind wir live zusammen in einem Raum.
Wahnsinn.
Besonders viel Freude. Und ich möchte dir heute die Geschichte von Florence Nightingale erzählen. Und allerdings geht es heute um einen Aspekt, den ich zumindest von ihr bisher noch nicht kannte. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich neulich eine kleine Wanderausstellung zum Thema patente Frauen gesehen habe. Ich verlinke euch Infos zu der Ausstellung in den Shownotes, falls ihr mal gucken wollt. Man kann die sich, glaube ich, auch ausleihen. Findet ihr das unter dem Link. Und du auch, Christina.
Was kann man sich ausleihen?
Die Ausstellung kann man sich theoretisch auch ausleihen. Das sind einfach so Roll-ups über 14 verschiedene Frauen.
Das kenne ich gar nicht, das Prinzip, dass man sich eine Ausstellung ausleihen kann.
Doch, gibt's öfter.
Ah, okay.
Also wenn irgendjemand mal eine schöne Veranstaltung hat.
Dann hatte ich ja schon direkt was gelernt schon.
Toll. Genau, diese Ausstellung Patente Frauen, die porträtiert eben Frauen mit bemerkenswertem wissenschaftlichen Erfindergeist. Und deren Erfindungen auch bis heute noch relevant sind. Und viele der Frauen kannte ich ehrlich gesagt auch schon, weil wir sie einfach im Podcast schon mal behandelt haben. Zum Beispiel Ada Lovelace, Maria Telkes oder auch Barb Nicole Clicquot. Die waren alle auch Teil dieser Ausstellung.
Kenne ich.
Und dann, ja, du kennst sie, du solltest sie auch kennen. Es wird traurig, wird nicht. Und dann entdeckte ich eben auch Florence Nightingale. Allerdings mit einem Thema, das ich bisher gar nicht von ihr kannte. Und jetzt bin ich aber gespannt, ob du ihren Namen überhaupt schon mal gehört hast, ob dir das irgendwas sagt, Florence Nightingale, und wenn ja, in welchem Zusammenhang.
Ja, also mir sagt der Name was und ich meine irgendwie, dass es eine berühmte Krankenschwester ist. Ich hoffe, das stimmt auch, aber so in dem Zusammenhang kenne ich sie.
Ja, ganz genau richtig. Also das ist auch das, was ich von ihr wusste. Und im Prinzip ist Florence Nightingale quasi die Begründerin der modernen Krankenpflege in Großbritannien. Und das ist genau auch genau das Gleiche, das kannte ich von ihr. Und dann habe ich mich halt gewundert, dass in dieser Ausstellung etwas ganz anderes stand. Da komme ich aber später noch zu. Denn ich will ganz von vorne anfangen. Florence wird 1820 in Florenz, Italien geboren. Jetzt kannst du dir vielleicht auch denken, warum sie Florence heißt. Das ist nämlich eine Erinnerung an ihren Geburtsort Florenz halt in Italien.
Mhm.
Die Familie stammt aber eben eigentlich aus Großbritannien, ist irgendwie immer viel auf Reisen und unterwegs, kehrt aber in Florence' Kindheit dann auch nach Großbritannien zurück. Und mit dem Thema Pflege und eben Krankenschwester kommt Florence auch schon als Mädchen ein bisschen in Berührung, denn sie kümmert sich zum Beispiel um kranke Familienmitglieder und begleitet auch ihre Mutter und ihr Kindermädchen bei Krankenbesuchen in die umliegenden Dörfer. Ihre Familie gehört jetzt nicht zum Hochadel, aber eigentlich schon zu gehobeneren Kreisen. Und daher rückte in Florence' Jugend dann auch das Thema Heiraten und einen Mann zu finden ein bisschen in den Mittelpunkt. Damit du dir das so ein bisschen vorstellen kannst, hast du vielleicht die Serie Bridgerton gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Hast du mal, weißt du, worum es da geht?
Nee, ich müsste jetzt lügen. Also ich weiß, dass es irgendwie eine etwas ältere Serie ist, also oder aus einer älteren Zeit spielt.
Ja.
Aber ich weiß nicht genau, worum es geht.
Genau. Also ich glaube, guck sie dir mal an, die würde dir, glaube ich, sehr gut gefallen. Aber sieh zu, dass dein Mann nicht dabei zuguckt, weil dem würde das gar nicht gefallen. Denn in der Serie geht es um fiktive Charaktere, die so in der Londoner High Society um 1820, 1830 auf Bällen nach Partnern suchen und so in die Gesellschaft eingeführt werden. Und eigentlich geht es immer nur um diese Bälle. Und der nächste Ball steht an und wen trifft man da und zieht man an und sowas. Geht also viel um Liebe, viel Drama, aber auch sehr bunt, sehr divers. Also was ich da ganz cool finde in der Serie ist, dass die quasi moderne Lieder haben, aber in diesem alten Stil dann immer spielen. Also in so einem alten Konzertstil und so. Das ist mega geil. Aber dann sind das so Lady Gaga-Songs oder sowas
zum Beispiel.
Und da spielen auch viele schwarze Personen und sowas zum Beispiel mit. Also es ist viel diverser als die Londoner High Society zu der Zeit war, also deswegen geschichtlich nicht korrekt, aber es ist irgendwie wirklich eine lustige Serie, die viel Spaß macht zu gucken.
Mhm.
Und so ein ganz bisschen hat mich Florence Jugend an diese Serie erinnert. Also die Serie habe ich vorgeguckt, habe dann über Florence Nightingale gelesen und auch sie wurde nämlich in London auf einem Debütantinnenball am Hof der jungen Königin Victoria in die Gesellschaft eingeführt. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass sie also auch auf so einer Ballsaison quasi vorgestellt wurde. Als,
obwohl sie nicht aus einer adligen Familie.
Genau, sie ist Hochadel, aber halt eben schon so eine gehobeneren Klasse.
Okay.
Also ich glaube, las ich immer so, als würde die Mutter wäre auch gerne noch adeliger gewesen und hätte sich auch gewünscht, dass der Adel mal bei ihr vorbeikommt, sowas aber dann nicht. Aber sie waren zumindest bei diesen Bällen auch immer mit eingeladen quasi. Da sind immer einige Personen vor Ort. Genau, und an diesem ersten Ball, auf diesem Debütantinnenball, war auch ein Cousin von ihr zu Besuch. der in Cambridge Mathematik studierte. Und Florence verbrachte den Abend dann eigentlich auch mehr mit ihm, als sich dann möglichen Ehemann auszusuchen. Aber ihre Mutter drängte trotzdem weiterhin auch immer dazu, an dieser Londoner Ballsaison teilzunehmen. Also die waren im Sommer dann halt auch wirklich immer in London, um an diesen Bällen teilzunehmen. Und die Familie empfing selbst auch einige Persönlichkeiten. Ne? Wie ich gerade sagte, die Mutter wollte eigentlich auch immer, dass so der Hochadel und wichtige Persönlichkeiten zu ihnen nach Hause kommen und sie da auch solche gesellschaftlichen Events quasi durchführten. Und eine beziehungsweise zwei von diesen Persönlichkeiten kennen wir auch schon aus unserem Podcast. Mhm. Da musst du allerdings ein bisschen weiter zurückdenken. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Wer war bei Familie Nightingale zu Besuch?
Das ist schwer. Also du suchst zwei weibliche Personen.
Ja.
Ich musste irgendwie an Josephine Cochrane denken, weil die ja auch immer so Veranstaltungen gemacht hat, wo sie dann Geschirr abwaschen musste und deswegen auf ihre Erfindung der Spülmaschine kam. Aber ich weiß nicht mehr, aus welcher Zeit das war. Kannst du mir ein paar Tipps geben?
Ich habe den Namen heute schon gesagt.
Ada Lovelace.
Korrekt. Tatsächlich ist es die Prinzessin der Parallelogramme, also die Mutter von Ada, Anna Isabel Noel Byron und eben ihre Tochter Ada Lovelace. Also die waren zu Besuch bei den Nightingales. Das fand
cool.
Ich interessant. Ja. Da waren noch so ein paar andere, aber die dachte ich, ach, die kennen wir doch. Genau, eben auch ja in Großbritannien unterwegs gewesen. Und Florence schlägt aber einen ganz anderen Weg als Ada Lovelace ein. Die war ja so quasi die erste Erfinderin eines Computersprogramms, auch schon vor ihrer Zeit quasi, bevor es Computer überhaupt so in der Form gab. Und Florence dagegen kümmerte sich aber zum Beispiel während einer Grippeepidemie in England um die Kranken, da sie selbst erstaunlicherweise gesund bleibt und blieb. Und in der Zeit hatte sie auch ein göttliches Erweckungserlebnis. Das schreibt sie zumindest in ihr Tagebuch. Da heißt es, Gott sprach zu mir und rief mich in seinen Dienst. Was genau er sagte und was genau dieser Dienst sein sollte, ist leider nicht überliefert. Aber Florence fühlt sich eben selbst zur Krankenpflege und als Krankenschwester berufen. Was glaubst du, was hindert sie daran, einfach eine Ausbildung zur Krankenschwester oder Krankenpflegerin zu machen?
Vielleicht ihren Familienstand, also nicht der Stand, also dieses, dass sie nicht adelig ist, aber wohlhabend und dass sich das vielleicht nicht geziemt hat, dann eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen, vielleicht?
Vielleicht, ja, es ist genau ein Teil der Antwort. Und der andere ist, ein bisschen fiese Frage, zu der Zeit gab es in Großbritannien gar keine Ausbildung. Also im 19. Jahrhundert war die Pflege eher so vom Ideal der Nächstenliebe geprägt und wurde meist durch christlich geprägte Orden und eben Ordensschwestern, Nonnen und sowas übernommen oder eben auch einfach von der eigenen Familie. Also da gab es eben diesen Berufsstand in der Form so einfach noch nicht. Oder hat sich erst so entwickelt in Europa, in Großbritannien auf jeden Fall da noch nicht. Und es gab auch nur wenige Krankenhäuser, die meisten davon dann in Städten und auch das waren dort noch relativ neue Einrichtungen. Florence fragte daher einen amerikanischen Arzt, der bei ihnen zu Besuch war, nach seiner Meinung, was er davon halten würde, ob er es unpassend hielte, wenn eine junge Frau wie sie, also mit ihrem Stand, sich jetzt aber der Krankenpflege widmen würde, wie es eben sonst Ordensschwestern täten. Was glaubst du, was hat dieser amerikanische Arzt ihr geraten? Oder was hättest du ihr geraten? Was für unpassend halten würde?
Vielen, gute Frage. Mir fällt gar nicht so richtig was ein. Also das wäre jetzt leicht zu sagen, ja, setz dich da einfach durch und mach einfach, weil ich glaube nicht, dass er das geraten hat. Oder das vielleicht auch zu offensichtlich ist, deswegen hat er vielleicht ihr geraten. Na, ich weiß es nicht.
Er hat einen ganz schönen Satz gesagt. Also im Prinzip hat er ihr dazu geraten.
Okay.
Ich würde auch denken, heute würde man sagen, ja klar, mach einfach, wenn du was werden willst, mach einfach.
Ja,
genau, wie du auch schon gesagt hast, so diesem Familienstand und so, war ja nicht so leicht. Er sagte zu ihr, meine liebe Miss Florence, es wäre ungewöhnlich und in England wird Ungewöhnliches gewöhnlich auch als unpassend empfunden. Ich möchte Ihnen aber raten, diesen Weg zu gehen, wenn Sie sich dazu berufen fühlen. Handeln Sie entsprechend Ihrer Eingebung und Sie werden herausfinden, dass nichts Unpassendes und Undamenhaftes daran sein wird, wenn Sie Ihre Pflicht zum Nutzen anderer tun.
Schön, das auf die Beste ist natürlich auch nicht gekommen. Ich habe
alles gedacht.
Okay, hätte sie auch theoretisch Nonne werden können, um ihren Dienst zu verrichten? Ich meine, wenn Gott sie gerufen hat, ist sie ja wahrscheinlich religiös. Ja.
Gute Frage, hätte sie vielleicht auch machen können. Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber das wurde nicht thematisiert.
Nee, das war kein Thema, nee, genau. Aber was du genau richtig erkannt hast, ihre Eltern sahen das tatsächlich anders, auch anders als dieser amerikanische Arzt und waren wirklich strikt dagegen. Auch als Florence ihnen mitteilte, dass sie gern Praktikum im Krankenhaus machen wollen würde und so weiter. Denn ihr Ziel und gerade das auch für ihre Mutter war es immer noch, Florence wirklich jetzt unter die Haube zu bringen. Und es gab auch einen ernsthaften Bewerber, der öfter vor Ort war und so. aber es kam nie zu einer Hochzeit. Denn Florence verfolgte weiter ihren Wunsch, eben als Krankenpflegerin zu arbeiten. Und die reiste dann mit Familie und auch mit anderen Freunden der Familie durch Europa und schaute sich dann Krankeneinrichtungen in Frankreich und Deutschland an, die eben schon weiter waren im Bereich der Krankenversorgung als Großbritannien. Und auch wenn ihre Eltern immer noch dagegen waren, ermöglichten Freunde der Familie es ihr dann auch, in Deutschland für 3 Monate an einem Krankenhaus mal zu hospitieren. Und da lernte sie, also das war in Kaiserwerth bei Düsseldorf, da lernte sie die Versorgung von Wunden, die Herstellung von Medikamenten, begleitete Sterbende und assistierte auch bei Operationen. Und tatsächlich war Florence zuvor ein sehr schwermütiges Mädchen gewesen, ziemlich fast schon depressiv, also nicht gut drauf, sah in ihrem Leben auch einfach wenig Nutzen, war gelangweilt und sowas. Und die Arbeit in der Pflege erfüllte sie total. Und als ihre Eltern das sahen, wie glücklich sie das dann auch doch machte, gaben sie schließlich nach. Und dann durfte sie in Paris an mehreren Krankenhäusern quasi die Arbeitsweise der Pflegerinnen und Pfleger studieren und davon lernen. Und als sie zurück nach London kam, durfte sie dann ein kleines Pflegeheim leiten. Und das tat sie dann auch bis zum Krimkrieg. Der brach 1853 aus. Da kämpfte auf der einen Seite das russische Kaiserreich und auf der anderen das Osmanische Reich und Frankreich und Großbritannien. Und der Krimkrieg, wie jeder schreckliche Krieg, forderte unzählige Opfer. Und hieran waren auch Seuchen und Krankheiten und die unsachgemäße Versorgung von Verletzten schuld und hatten großen Anteil daran. Das war zwar auch in vorherigen Kriegen schon oft so gewesen, dass eben Seuchen und Krankheiten und sowas Todesursachen waren. Aber jetzt gab es erstmalig Kriegsberichterstatter, die mittels Telegrafie auch die britische Öffentlichkeit über diese desolaten Zustände informieren konnten. Und auch die Frage stellten, warum die zum Beispiel die französische Armee, die ja schon ein besseres Krankenversorgungssystem auch bei sich im Land hatten, mit Hilfe von Nonnen wirklich eine Versorgung von Verwundeten und Kranken organisieren konnten, während die britische Armee keine vergleichbare Betreuung hatte. Und das britische Volk war dann richtig fassungslos und dann lag natürlich auch ein enormer Druck auf der Regierung, quasi diese Krankenversorgung zu verbessern. Und so kam es dann, dass Florence Nightingale ausgesucht wurde, gemeinsam mit 38 Schwestern aufzubrechen und eine angemessene Versorgung der Soldaten zu organisieren, was sie dann auch machte. Also sie organisierte vor allen Dingen eben diese Versorgung in Lazaretten. Und diese Arbeit, weil eben vorher die britische Öffentlichkeit ja schon so aufgeregt war und so entsetzt war und quasi, ne, machte sie dann quasi schon zu Lebzeiten zu einer Nationalheldin in Großbritannien und auch zu einer Symbolfigur für die Krankenpflege. Also dieser Krimkrieg und ihr Einsatz, da machten sie schon ziemlich berühmt zu Lebenszeiten. Mhm. Und das tatsächlich, obwohl die Todesrate in dem von ihr betreuten Krankenhaus viel höher war als das von den anderen Umliegenden da vor Ort. Dabei starben die Soldaten aber eher auch wieder an Krankheiten als an Kriegswunden. Und das änderte sich auch erst, als 6 Monate nach Florence' Ankunft die verstopften Abwasserkanäle gereinigt wurden. Und dadurch eben hygienischere Zustände herbeigeführt wurden. Und das machte dann auch Florence klar, wie essentiell Hygiene für die Gesundheit quasi ist. Florence selber erkrankte allerdings in dieser Zeit sehr, sehr schwer, weshalb sie nach ihrer Rückkehr nach London auch nicht mehr selbst pflegerisch tätig werden konnte. Sie war gar nicht so lange in ihrem Leben eigentlich pflegerisch wirklich aktiv tätig. Sondern sie widmete sich dann einem anderen Feld, das sie in den letzten Jahren, dank ihres Cousins, den sie auf diesem Debütantinnenball bei Königin Victoria traf, für sich entdeckt hatte. Erinnerst du dich noch, was dieser Cousin in Cambridge studiert hatte?
Ah, shit.
Ich habe es auch nur so extra nebenbei gesagt.
Nee, ich erinnere mich nicht mehr dran.
Mathematik.
Ah ja, Mathe, genau.
Genau, Mathematik. Und nach dieser Begegnung mit ihrem Cousin, also die war tatsächlich schon für sie treffend, hatte ich da noch nicht gesagt, hat sie sich auch selber sehr mit dem Feld der Mathematik beschäftigt und vor allen Dingen mit der Statistik. Das kam ihr jetzt, wo sie eben krank war, zugute. Denn sie konnte sich jetzt ja eben nicht mehr oder war nicht mehr imstande, sich selbst ein Bild wirklich aktiv vom Zustand von Krankenhäusern zu machen, zu sehen, wie, was da passiert, wie gepflegt wird und so weiter. Deswegen konzentrierte sie sich jetzt darauf, Daten zu sammeln und die aufzubereiten und zu analysieren und daraus Schlüsse abzuleiten für eine bessere Krankenversorgung. Ein wesentliches Arbeitsmittel waren für sie dabei Fragebögen zum Beispiel und sie griff aber auch auf bereits vorhandene Daten zurück. Jetzt weißt du vielleicht selber, wie schwer es ist, aus solchen Datenmüll und Daten und die auch so zu aufzubereiten, dass sie auch für Menschen, die von Statistik und Daten wenig Ahnung haben, relativ schnell greifbar und verständlich sind.
Ja, es gilt auch dieser Spruch, vertraue nie in der Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Das auch, genau, das auch. Aber wie würdest du vorgehen? Also wenn du jetzt große Datensätze hast und du willst das aber jemandem relativ schnell und leicht verständlich machen, was die Aussagen dieser Daten sind.
Ja, es kommt ja dann eben auf die Darstellung an, ne? Also wahrscheinlich irgendwie versuchen zu clustern, irgendwie so ein paar Punkte zu finden oder ein paar Kategorien zu finden, in denen man die clustern kann. damit man die einfach vereinfacht darstellen kann.
Genau, das macht man in der Regel dann visuell.
Ach so, das
1800, ja. Ne, genau. Im 19. Jahrhundert erfand Florence tatsächlich einfach eine eigene Darstellungsform, eine visuelle Darstellungsform von Daten.
Das Kuchendiagramm.
Ich schicke dir ein Bild davon, guck es dir an, dann kannst du es mal beschreiben. Du musst nicht den Text daneben lesen, der ist nämlich so ein bisschen schwer zu lesen, das erzähle ich dir gleich, sondern guck dir nur mal am besten das rechte Bild von den beiden an und beschreib mal, was du da siehst.
Es sieht, das ist nicht so ein schöner Kuchen.
Nee, das ist gut.
Aber grundsätzlich ist es ein Kuchendiagramm.
Ja.
Aber in diesen, also die Tortenstücke sind quasi ungleich groß und innerhalb dieser Tortenstücke gibt es auch noch Abgrenzungen in, also die sind einfach geteilt teilweise, so ein Kuchenstück. Bei einem ist dann die Spitze zum Beispiel eingefärbt in einer bestimmten Farbe. Und manchmal gibt es auch so drei Bereiche, also einen rosanen, einen grauen und einen blauen. Aber vom Grundsatz her, ja, könnte es ein Kuchendiagramm sein.
Einfach mit unterschiedlich langen Tortenstücken quasi.
Ja,
ne?
Genau.
Genau, das Diagramm, was du da sehen kannst, ist ein sogenanntes Polarflächendiagramm. Und das ist eben eine Erfindung von Florence Nightingale. Und das Diagramm zeigt tatsächlich die Todesursache von Soldaten während des Krimkrieges auf, von dem ich dir ja gerade erzählt habe. Da war ja Florence auch eben selbst tätig bei der Krankenversorgung. Und im Prinzip würde ich fast sagen, ist diese Darstellungsform eine Mischung aus den heute sehr bekannten klassischen Kreis- und Balkendiagrammen, die ich zumindest noch gut aus Excel-Programmen kenne aus dem Studium.
Ja.
Also diese Tortenstücke und Keile, die du bei Florence-Diagramm jetzt siehst, die haben alle den gleichen Winkel.
Ja.
In Florence-Diagramm werden nämlich die einzelnen Monate eines Jahres betrachtet. Deswegen haben wir da 12 Tortenstücke.
Ja.
Und die unterschiedlichen Anteile der einzelnen Todesarten werden durch die unterschiedlichen Länge der Keile-Tortenstücke aufgezeigt. Deswegen ist das quasi nicht rund, sondern die Stücke gehen teilweise einfach weiter nach außen. Haben eine unterschiedliche Länge. Und wie du beschrieben hast, bestehen die einzelnen Tortenstücke aus drei unterschiedlichen Farben, die für verschiedene Todesursachen stehen. Also du kannst jetzt nochmal mit aufs Diagramm gucken. Die blauen Keile, gemessen vom Mittelpunkt des Kreises aus immer, die stellen die Todesfälle durch vermeidbare oder abschwächbare Infektionskrankheiten des jeweiligen Monats dar. Die roten Keile, auch wieder vom Mittelpunkt aus gemessen, die Todesfälle durch Wunden, also Verwundungen zum Beispiel durch angeschossen werden oder erschossen werden. Und die schwarzen Keile, alle anderen Todesursachen, also kleinere Ursachen. Jetzt kannst du ja mal in dem großen Kreis gucken, in den meisten Monaten ist welche Farbe die längste?
Blau.
Ja, also die, genau. Und so zeigt eben diese Darstellungsform auf den ersten Blick auch schon die erschreckende Wahrheit des Krimkrieges, was ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt habe. Nämlich in fast allen Monaten waren nicht die Russen auf dem Kriegsfeld die tödlichsten Feinde, sondern es waren die Infektionskrankheiten wie Cholera, Typhus oder Ruhr. Und mit diesem Diagramm konnte Florence auch den Zusammenhang zwischen der Einführung von Hygienemaßnahmen, zum Beispiel also diese Reinigung der Abwasserkanäle durch die Sanitärkommission der britischen Regierung und dem Rückgang der durch Infektionskrankheiten verursachten Todesfälle aufzeigen. Also dann werden die blauen Keile quasi wieder kleiner, als es sauberer und hygienischer wurde. Und damit eben auch die unmittelbare und signifikante Auswirkung der geänderten medizinischen Politik auf die Todesrate durch Infektionskrankheiten verdeutlichen. Mit diesen Daten und dieser prägnanten Darstellungsform erreichte Florence, dass das britische Militär das moderne Lazarettsystem implementierte, was sie vorher eben nicht hatten. Und es wurde auch immer deutlicher, wie essentiell eben Hygiene für das Überleben ist. Und, ne, wie du es gerade selber auch gesehen hast, man kann halt relativ auf einen Blick sehen, oh wow, ja, die blauen Keile sind die größten, was ist das? Ah, Todesursachen durch Infektionskrankheiten. Also wirklich auch die Öffentlichkeit dadurch sehr gut informieren können.
Wie hieß das, diese Form des Diagramms?
Polarflächendiagramm.
Polarflächendiagramm.
Genau. Mhm. Und deswegen hat Florence eigentlich mit ihrer Arbeit zwei Dinge revolutioniert. Also sie war einmal eine Pionierin bei der Verwendung von statistischen Daten zur Analyse des Gesundheitssystems. Das gab es so vorher nicht, dass man das eben so klar und deutlich darstellen kann. Und zeigte eben auch auf, wie man durch eine einfache Visualisierung von komplizierten Daten auch der Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit auf die Gesamtlage aufmerksam machen konnte. Und dann war sie natürlich als Frau zu ihrer Zeit ebenfalls eine Pionierin. Die zeigte, dass auch Frauen die Mathematik und insbesondere eben jetzt die Statistik weiterentwickeln und vorantreiben konnten. Das Polarflächendiagramm, das Florence erfunden hatte, ist auch heute noch eine wertvolle Darstellungsform für Daten. Und zum Abschluss schicke ich dir noch ein Bild von Florence, das symbolisch für ihren Spitznamen als Pflegerin steht.
Mhm.
Versuch dir mal zu erraten, also beschreib mal das Bild und dann versuch mal zu erraten, wie vielleicht ihr Spitzname sein könnte. Der ist jetzt auf Englisch, du kannst dir auch auf Deutsch das sagen oder überlegen, was es sein könnte.
Okay, also das ist ein gemaltes Bild, es ist keine Fotografie. Florence, also es sind zwei Personen auf diesem Bild, ein Mann und Florence eben. Florence steht und hat ein Kopftuch umgeschwungen, was auch noch ihren Körper bedeckt und hält eine Kerze in der Hand, die an ist und der Mann sitzt war auch wahrscheinlich auf dem Krankenbett, hat auch so einen roten Mantel quasi vor der Brust verknotet und schaut in das Licht. Im Hintergrund ist eine britische Flagge. Dadurch, dass das Licht relativ präsent ist, würde ich irgendwas mit Licht vielleicht denken, die Lichtbringende oder so, oder die Erleuchtung, keine Ahnung.
Du bist ja da dran. Das ist keine Kerze, sondern eine Petroleumlampe.
Ja,
das stimmt. Bild jetzt nicht so genau, ist halt auch ein gemaltes Bild. Ihr Spitzname war tatsächlich Lady with the Lamp.
Also ah.
Dame mit der Lampe.
Ja, okay.
Denn sie besuchte während ihrer Arbeit im Krimkrieg am Abend immer noch mal die Soldaten, um nach ihnen zu sehen. Und das tat sie dann halt immer mit einer Lampe, weil es eben dunkel war. Deswegen nannten die Soldaten sie dann die Lady with the Lamp, die am Abend quasi immer noch mal vorbeikommt. Und ich finde aber auch, dass der Spitzname ein bisschen auch symbolisch stehen kann dafür, dass sie mit Statistik und ihrer Datenvisualisierung aber auch die Öffentlichkeit erhellte.
Ja, stimmt.
Und
ja,
für bessere Bedingungen eben bei der Krankenpflege sorgte.
Sehr schön.
Ja, ja, toll. Das ist die Geschichte von Florence Nightingale und ich fand es echt cool, weil durch diese Ausstellung habe ich erst erkannt, ah, sie hat auch dieses Flächendiagramm erfunden. Mhm. Also das war mir vorher überhaupt nicht bewusst.
Nee, das war mir auch nicht so klar.
Eine bedeutende Statistikerin quasi war.
Ja, und total interessant, ne? Also weil die Darstellung wirklich cool ist. Man sieht auch direkt, dass zum Beispiel im April, Mai und Juni es relativ wenig Tote gab. Und deswegen direkt hat man Fragen, warum ist das wohl so?
Ja.
Und dafür ist über den Winter und die Wintermonate ist sie relativ hoch, die Todesrate, gerade die für die an den Seuchen, ne?
Genau.
Mhm.
Dass sie dann
erst
der Krieg anfing. Also dass sie dann erst da vor Ort waren.
Ach so.
Genau, sich mir die Daten auch nochmal genauer angucken. Und das ist alles sehr gut erklärbar, warum quasi an manchen, also wo was quasi anfängt und welcher Angriff zum Beispiel anfängt.
Ja, ich verstehe. Stimmt, das geht ja von April 84 bis March, 84 ist ja schon 54, also 1854 bis March 1855. Ja,
genau,
okay.
Das kleine Diagramm daneben ist, glaube ich, dann das danach und dann irgendwann wird auch der rote Keil immer größer, das ist eine große Angriffswelle, die Großbritannien und so weiter dann gegen die Russen geführt haben. Also das kann man relativ gut erklären, deswegen hatte ich echt eine coole Darstellungsform, die... Wenn man dann einmal weiß, aha, im April ist das passiert, deswegen wird da Rot einmal größer, dann sind sie quasi erst da gewesen im Lazaretten, dann werden die Infektionskrankheiten wieder größer, dann wird sauber gemacht, wird es wieder kleiner. Also es ist wirklich ganz sehr leicht ablesbar. So, das fand ich
cool.
Eine coole Darstellungsform, fand ich auch.
Ja, sehr schön, sehr, sehr interessant. Vielen Dank für die Geschichte.
Sehr gerne, Schwester Herz. Und für alle, die Instagram haben oder auch die, die einfach da nochmal gucken wollen, ich lade diese Fotos und auch dieses Diagramm da mal hoch, da kann man vielleicht noch ein bisschen besser verfolgen, was wir da beschrieben haben. Dann verabschieden wir uns für heute.
Genau.
Für euch noch eine schöne Woche und macht's gut.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut.
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.